Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Glückskinder-Podcast, Folge 80. Yay, Wahnsinn. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon ganz lange vor dieser Folge gedrückt, weil ich wollte, dass die was Besonderes wird, weil ich euch in dieser Folge gerne mitnehmen wollte, an welchem Punkt ich gerade stehe, warum ich überhaupt das mache, was ich mache, wie es weitergeht und was mich gerade bewegt. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist die Folge fertig, sie ist reif, geboren zu werden. Und das Thema der heutigen Folge ist, warum ich für bedürfnisorientierte Begleitung stehe, obwohl ich keine Kinder habe. Und ich erzähle euch von meiner Mission, meiner Vision, warum ich das mache, was ich mache. Und es geht heute auch um Entwicklungstrauma durch Erziehung, um Erziehungsschäden, wie ich es nenne. Und ich mache heute Real Talk, also deswegen die Folge wird auch so was Besonderes, nicht nur weil es Folge 80 ist, sondern weil sie sich leicht unterscheidet von den vorhergehenden Folgen. Denn es gibt Sachen, die mich seit längerer Zeit stressen und nerven. Und jetzt ist es soweit, dass ich darüber reden kann, dass ich darüber reden möchte. Und wie gesagt, die Folge ist auch daher was Besonderes, weil ich heute, wenn ihr jetzt auf YouTube seid, seht ihr das, aus meinem Kleiderschrank aufnehme. Tatsächlich, also wir haben einen begehbaren Kleiderschrank und seitdem wir umgezogen sind, ist das Büro, also es ist größer geworden und der Schall ist wahrscheinlich sehr nervig, wenn ich das dort aufnehme und ich, um euch jetzt wirklich das beste Hörerlebnis zu ermöglichen, habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und hier extra diesen begehbaren Kleiderschrank anfertigen lassen, wo ich ganz gemütlich in meinem Sitzsack sitze und ja, jetzt mal so ein bisschen rante, beziehungsweise euch erzähle, was mich bewegt, worum es mir geht, was meine Mission ist, was meine Vision ist und was ihr die nächsten Monate erwarten dürft. Ich richte mich ja an pädagogische Fachkräfte und Eltern. Und in meinen Coachings habe ich zurzeit häufiger Eltern noch. Und ja, natürlich bin ich auch immer dankbar, wenn sich pädagogische Fachkräfte bei mir melden und Unterstützung haben möchten und andere Wege gehen möchten. Und das Ding ist, ich möchte echt keine Stories mehr von Eltern hören, in denen sich ausgebildete pädagogische Fachkräfte verhalten, als wären sie irgendwie in den 1930er Jahren backen geblieben. Das macht mich echt wütend und gerade deshalb bin ich der Überzeugung, dass Eltern modernes Fachwissen brauchen. Weil Eltern dürfen lernen, Emotionen zu lesen, die eigenen Emotionen zu regulieren und damit meine ich eben nicht unterdrücken, so wie wir das jahrzehntelang gelernt haben, sondern Emotionen zu fühlen, anzunehmen, zu regulieren, damit sie die Kinder, die sie begleiten, und die Kinder, die sie begleiten, sind ja noch in einem emotionalen Reifeprozess, damit sie eben die Kinder, die sie begleiten, co-regulieren können. Und das ist die Aufgabe von erwachsenen Personen, die Kinder begleiten, also sowohl von Eltern als auch von pädagogischen Fachkräften. Und dafür stehe ich, für moderne Erziehung, die eben bindungs- und bedürfnisorientiert ist, weil Erziehung geht heutzutage nicht mehr ohne diese Ansätze. Weil wir Gewohnheitswesen sind, erziehen wir eben noch nach veralteten Methoden, die weder uns selbst noch den Kindern, die wir begleiten, gut tun. Und daher dürfen wir mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen erlangen. Gerade Eltern dürfen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die eigene Elternschaft legen. Denn ich beobachte oft große Unsicherheiten. Ja, wie mache ich es denn jetzt richtig? Was mache ich denn jetzt? Und wie kann ich es machen? Und ich brauche Beispiele. Gerade als ich mein Buch geschrieben habe über gewaltfreie Kommunikation, wollten alle mal ganz viele Beispiele haben, was man denn jetzt sagen kann und wie es jetzt richtig ist. Weil eine ganz große Angst dahinter steckt, einen Fehler zu machen und was falsch zu machen. Und das verstehe ich. Und gleichzeitig ist es sehr schwer, ein Rezept auszustellen, weil jeder Mensch individuell ist. jeder Mensch ist einzigartig, jedes Kind ist einzigartig, jede Familienkonstellation ist einzigartig. Und was ich mir wünsche für Eltern ist, dass sie Zugang wieder zu ihrer Intuition bekommen und zu ihrem natürlichen Bauchgefühl, was die Begleitung von Kindern angeht. Ich möchte es noch nicht mal Erziehung nennen, weil das wirklich meiner Ansicht nach ja, dazu beiträgt, dass wir traumatisiert sind und dass wir auch wieder retraumatisiert werden, wenn wir das anwenden. Ich möchte bitte nicht die nächste dahergelaufene Fachkraft sein, die Eltern sagt, was richtig ist und was nicht richtig ist, aber ich will dafür sorgen, dass ihr auf Erziehungsmethoden verzichtet, hinter denen ihr noch nicht mal steht, sondern ihr nutzt sie nur, weil ihr das so gelernt habt und nicht wisst, wie es anders gehen kann. Und das ist ja auch klar irgendwie, ne? Also diese Unsicherheit kommt ja irgendwo her. Ihr wollt, es geht jetzt auch gar nicht jetzt Kinder machen zu lassen, was sie wollen, in dem Sinne die ganze Zeit, dass sie euch da auf der Nase rumtanzen oder so. Das ist ja immer die Angst bei bedürfnisorientierter Erziehung oder bei Leuten, die dann auch sehr konventionell unterwegs sind. Oder ne, die eigenen Eltern, Schwiegereltern oder was auch immer. Ihr habt da bestimmt auch schon eure ein oder anderen Diskussionen oder der Partner, der da nicht mit dahinter steht. Und darum geht es gar nicht. Es geht da gar nicht darum, so laissez-faire zu sein und alles machen zu lassen und über die eigenen Grenzen gehen zu lassen. Aber das ist oft das, was ich beobachte, was dann passiert, weil Eltern wollen nicht mehr, also sie wollen nicht mehr so streng sein, wie sie das selbst erlebt haben, wollen das eben anders machen. Aber wir wissen oft gar nicht, was sind denn jetzt eigentlich, was will ich denn eigentlich? Wie kann ich denn meine Grenzen setzen? Und genau bei der Erziehung geht es eben darum, beziehungsweise bei der Begleitung von Kindern, wie kann ich Grenzen setzen? Weil das ist ja das, ne, was dann immer gemeint ist. Ja, dann springen die dir auf der Nase rum oder so, da tanzen die dir auf der Nase herum. Aber das passiert eben nicht, wenn wir unsere Grenzen klar definieren und kommunizieren, wenn wir authentisch sind, wenn wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. Im Sinne von, wenn du deine Bedürfnisse und deine Emotionen kennst, dann ist es doch ganz klar, dann wirst du auch auf Augenhöhe mit deinem Kind kommunizieren können, was du möchtest. Und was du nicht möchtest. Und ich glaube, dass es diese Unsicherheit ist, wie kann ich es denn jetzt sagen? Weil da gar nicht, also das ist, wurde ja gar nicht erlernt. Wir haben es ja anders erlebt, Erziehung. Und da ging es eben so, hör auf, sei ruhig und benimm dich und geh in dein Zimmer. Also sobald da Emotionen gezeigt wurden, wurde das ja bestraft. Das heißt, wir haben gelernt, unsere Gefühle zu unterdrücken. Und wenn wir unsere Gefühle nicht kennen und unsere Bedürfnisse, also wir haben auch gelernt, dass Bedürfnisse irgendwie schlecht sind, dass es irgendwie schlecht ist, wenn wir was wollen oder was brauchen, dass wir dann zu viel sind, dass dann die Erwachsenen genervt waren. Das heißt, na klar, es ist dann sicherer, die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das heißt, dadurch entsteht die Diskrepanz, ich weiß gar nicht so richtig, was ich überhaupt machen soll, wie ich es anders machen kann. Und das ist absolut verständlich. Und um diese Lücke zu stehen, zu schließen, um diese Lücke zu schließen von, ich will nicht streng sein, obwohl das dann manchmal rauskommt wieder, das dann entsteht eben eine große Frustration. Ist ja klar, wenn da ständig über deine eigenen Bedürfnisse gegangen wird und deine eigenen Grenzen überschritten werden. Also ich möchte gerne liebevoll begleiten, aber will auch meine eigenen Grenzen wahren und will auch, ja, ich will, dass sich alle wohlfühlen. Darum geht es ja am Ende des Tages. Und diese Lücke schließt meiner Ansicht nach die bindungsorientierte und die bedürfnisorientierte Begleitung, so wie ich sie verstehe. Und genau, das ist, also das ist das, wofür ich stehe, diesen bindungsorientierten, bedürfnisorientierten Ansatz. Ich stehe für diesen anderen, leichteren, intuitiveren Weg, der Vertrauen aufbaut, Bindung stärkt und ein unzerstörbares Fundament schafft, weil dieses Fundament eben auf Liebe basiert statt auf Angst. Und die Erziehung, die wir kennen, ist nun mal auf ist angstbasiert und auf Funktionieren ausgelegt und auf Gehorsam ausgelegt. Und das hat auch einen Grund. Und diesen Grund habe ich in meinem neuen Blogpost veröffentlicht. Den habe ich in den Shownotes verlinkt. Also guck dir den gerne mal an, wenn du das noch nicht gemacht hast. In dem Blogpost geht es um Entwicklungstrauma. Das war jetzt der Elternpart. Also warum ich Eltern dabei begleite, ein bedürfnisorientiertes Umfeld zu erschaffen, eine Wohlfühlatmosphäre zu erschaffen und was eben eine bedürfnisorientierte Atmosphäre für mich bedeutet. Und ich arbeite auch mit Fachkräften, mit pädagogischen Fachkräften, denn ich bin jetzt seit meinem 18. Lebensjahr professionell im pädagogischen Bereich unterwegs. Ich habe mit 18 schon angefangen, in der Kita zu arbeiten. Dann habe ich in der Grundschule gearbeitet im Rahmen meiner langjährigen Festanstellung in Berlin-Hellersdorf in der ambulanten Familienhilfe. Und da in dem Rahmen habe ich auch mal in der Grundschule gearbeitet, ein Jahr. Und in einer Intensivwohngruppe. Und ich habe dort wirklich sämtliche Konstellationen erlebt, Verhaltensweisen von hunderten pädagogischen Fachkräften, Eltern, Kindern beobachtet. Ich habe auch natürlich die Verhaltensweisen von den Erwachsenen beobachtet, als ich selbst noch Kind war. Die emotionale Überlastung und Überforderung teilweise. Ich beobachte ja heute noch Gespräche in Familien, die so sozialisiert wurden oder ähnlich sozialisiert wurden wie ich. Da geht es selten um Gefühle, da geht es selten um Emotionen, aber wir sind halt nun mal emotionale Wesen. Wir sind Menschen, wir sind keine Menschinen. Bei uns geht es nicht ums Funktionieren, bei uns geht es um die Bindung und den Austausch. Das ist das, was uns menschlich macht. Und was das angeht, sind wir sehr, sehr, ich sag jetzt mal so, da dürfen wir noch viel, viel lernen und uns viel weiterentwickeln, weil das eben wirklich systematisch unterdrückt wurde, die letzten, keine Ahnung, ob es überhaupt schon mal anders war in unserem Kulturkreis, aber ja, da könnt ihr mir gerne auch diesen Blogpost, den ich geschrieben habe, mal kommentieren. Vielleicht habt ihr da noch mehr Knowing, wann das angefangen hat und so weiter. Das war jetzt sozusagen dieser Kontext von dem Blogpost, den ich geschrieben habe. Wie Erziehung sich auf die, ja, also warum Erziehung Entwicklungstrauma auslösen kann. Und was das auch eben mit der politischen Entwicklung, mit dem Aufstieg der rechten Parteien, mit dem Rechtsruck, wie es ja so genannt wird, zu tun hat. Und ja, schaut euch diesen Artikel wirklich gerne mal an. So, weiter am Text. Also ich habe, wie gesagt, Verhaltensweisen beobachtet, die von Eltern, von pädagogischen Fachkräften. Und hätte ich selber meine zusätzliche, also ich habe eine Ausbildung zur Sozialpädagogin, ich habe soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert. Und hätte ich meine zwei zusätzlichen Ausbildungen im Trauma- und Bindungsbereich nicht gemacht, also Traumapädagogik und Bindungspädagogik, und hätte ich nicht so intensiv Supervision gehabt bei dem Träger, bei dem ich war, dann wäre mir wahrscheinlich, also ne, ich habe halt 10 Jahre, tausende Male Familien analysiert aus systemischer Sicht. Und hätte ich diesen Blick nicht gehabt, wäre mir das vielleicht auch gar nicht aufgefallen alles, was mir so jetzt auffällt, ne? Und endgültig begriffen habe ich eben den Fehler im System erst während meiner eigenen Selbstständigkeit, weil seit 2019 beschäftige ich mich intensiv mit gewaltfreier Kommunikation und ich habe mich gegen diesen Haltungsgrundsatz der Freiwilligkeit rebellieren sehen. Und das fand ich schon spannend, weil ich, die Hippie-Sozialpädagogin, der Wertschätzung, Freiheit und selbstbestimmtes Handeln schon immer über alles gegangen ist, habe im Rahmen meiner Buchrecherche, als ich tiefer in die Haltung eingetaucht bin, gedacht, na wie, freiwillig? Einige Dinge muss man doch machen. Ist doch nun mal so. War ja schon immer so. Vor allem Kinder müssen ja bestimmte Sachen machen. Das geht doch nicht. Dieses Selbstentscheiden, das kann man ja nicht. Also ne, das ist halt irgendwie utopisch. Und dass es sowas wie Adultismus gibt und diese Zusammenhänge, warum ich so gedacht habe, habe ich erst viel später in der Tiefe verstanden. Übrigens zum Thema Adultismus habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, verlinke ich auch nochmal unten in den Shownotes. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war. Und das findet man auch auf YouTube. Also das ist ein Interview gewesen, was ich da mit der Helen geführt habe, die Adultismus-Expertin ist. Es geht eben darum, um die Macht der Gewohnheit, was wir gelernt haben, was so die Erziehung seit mehreren Generationen schon bedeutet, ja, also wie wurde Erziehung vorm Krieg, wie hat es stattgefunden in der Kriegszeit, in der Nachkriegszeit, in der DDR zum Beispiel, was waren Ideale, genau das, was schon über Generationen hinweg unterdrückt wurde, Traumata, die unterdrückt wurden und diese Erziehung ja auch wirklich tiefgreifende Trennung bedeutet hat innerhalb von Familien, wenn Kinder dort kurz nach der Geburt einfach mal von der Mutter getrennt werden, mehrere Stunden und das über einen langen Zeitraum also nur zum Füttern und so weiter, wurden ja die Kinder gegeben. Das habe ich alles in meinem Artikel in der Tiefe beleuchtet. Also falls du wissen willst, wie Erziehung Entwicklungstraumata auslösen, dann lies meinen neuen Blogpost. Hier zeige ich den Zusammenhang zwischen Erziehungsmethoden, die noch heute leider Gottes in Kitas, in Schulen, in heilpädagogischen Einrichtungen, in pädagogischen Wohngruppen, in Intensivwohngruppen, wo hochtraumatisierte Kinder untergebracht sind, als pädagogisch korrekt praktiziert werden. Und die Traumata, die bei Menschen dadurch verursacht werden. Und nicht nur bei den Kindern, ja, also weil die Kinder, die von solchen Erziehungsmethoden betroffen sind, erleben natürlich eine drastische Entwicklungsverzögerung, weil die Grundlage, die Bindung, das, was wir zum Überleben brauchen, ständig durch Erziehung blockiert wird. Also es ist nicht nur für die Kinder schlimm, weil es oder schade, weil es eine Entwicklungsverzögerung bedeutet oder höchstwahrscheinlich auch ein Trauma. Erziehung kann auch retraumatisierend für die Erwachsenen sein, die selbst von Entwicklungstrauma betroffen sind. Also der Post ist in den Shownotes verlinkt, ja, leitet den weiter, teilt ihn, kommentiert ihn. Ich bin da sehr neugierig, was ihr drüber denkt. Warum ich für bedürfnisorientierte Begleitung stehe, obwohl ich keine Kinder habe. Und ich bekomme ja selten, aber es passiert mal Nachrichten, warum ich das überhaupt mache, warum ich überhaupt mit Eltern arbeite. Ich habe ja selbst gar keine Kinder. Und dann frage ich mich, was das damit zu tun hat, ehrlich gesagt, weil wir sind ja alle eine Gemeinschaft. Wir leben hier zusammen als Gemeinschaft. Und das zeigt ja schon mal, die Frage zeigt ja schon mal, wie getrennt wir voneinander auch irgendwie sind. Weil es geht ja nicht darum, ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht. Oder ob ich ein Kind begleite, persönlich oder nicht, sondern ich sehe die Auswirkungen, wie Kinder allgemein begleitet werden, die haben ja auch mich betroffen. Die sehe ich in den Beziehungen, wie sich Familienmitglieder miteinander unterhalten. Das sehe ich in Beziehungsproblemen, die aufkommen. Das sehe ich bei Mobbing-Geschichten in der Schule oder bei allgemeiner Unzufriedenheit zwischen den Fachkräften. Also dieses Thema, die Auswirkungen von Erziehung und warum ich eben für bedürfnisorientierte Begleitung und bindungsorientierte Begleitung stehe, hat nichts damit zu tun, ob du Kinder hast oder nicht, sondern diese Einstellung beziehungsweise wie Kinder begleitet werden in unserer Gesellschaft, hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, darauf, wie wir miteinander kommunizieren und darauf, was wir für ein Leben miteinander gestalten wollen. Und ich finde, wenn es wirklich nur ums Funktionieren geht und darum, was wir wirklich als Basis Kindern mitgeben von Anfang an, was dann ihre Wahrheit wird und ihre Wertvorstellung wird, das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Welt, weil wenn ich dazu trainiert werde, meine eigenen Gefühle zu unterdrücken, mein Mitgefühl auch so ein bisschen zu unterdrücken. Und das ist nun mal das, was Erziehung macht, auch wenn es das nicht machen will. Dann hat das natürlich Auswirkungen auf alles und auf unser Zusammenleben. Und wir sind eine Gemeinschaft, wir sind hier, wir leben alle zusammen, auch wenn wir nicht uns alle direkt persönlich kennen. Dennoch ist es wichtig, wir dürfen uns mal die Fragen stellen, wie wollen wir zusammenleben? Was sind unsere Werte? Wonach wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Und ich finde, wir können nicht sagen, okay, das ist jetzt die Regel und der Rahmen, wo alle reinpassen, sondern jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und andere Wünsche oder was auch immer. Und warum nicht von Anfang an, im kleinen Anfang, bei mir selbst nämlich? Also der erste Schritt ist ja immer bei mir selbst. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das ganze Land soll sich ändern, sondern ich ändere mich zuerst mal selbst und sage, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich für Bedürfnisse? Wo kommt das jetzt eigentlich her? Was ist mein Ziel? Was ist mein Wunsch? Wie will ich leben? Wie stelle ich mir dieses Leben vor? Wie stelle ich mir diese Welt vor? Und was brauche ich, um hier glücklich zu sein, um mich hier wohl zu fühlen? Und diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder. Und die einen sagen vielleicht, ja, okay, man kann es ja eh nicht ändern. Es ist nun mal alles so, wie es ist. Und so sehe ich das aber nicht. Ich sehe das so, dass wenn ich was will, dann kann ich mir zumindest mal überlegen, was liegt in meiner Hand? Was kann ich machen, damit es so wird, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Und da brauche ich nicht warten, bis sich irgendwas im Außen ändert, sondern dann kann ich einfach anfangen, erstmal in mich reinzugehen und mich zu fragen, okay, wie fühle ich mich denn jetzt in bestimmten Situationen? Und ich fühle mich zum Beispiel sehr traurig und betroffen, wenn ich sehe, wie mit Kindern in unserer Gesellschaft umgegangen und geredet wird. Und deswegen stehe ich dafür. Weil mich macht das traurig und ich finde das wirklich schade, dass es so ist. Und auch diese Connection, die Eltern zu ihren Kindern haben, finde ich, wird sehr häufig gestört durch die Sachen, die wir gelernt haben. Oder die Connection zu den eigenen Eltern, die Connection zu den Großeltern, was auch immer. Diese generationsübergreifenden Kriege, sage ich jetzt mal, die so zwischenmenschlich stattfinden. Meiner Ansicht nach wäre das nicht notwendig, wenn wir emotional reife Wesen wären, denen nicht von Anfang an schon abtrainiert wird, bestimmte Gefühle zu haben, sich anzupassen und zu funktionieren. Und deswegen stehe ich hier, deswegen mache ich das, was ich mache. Und es ist wirklich krass, wie verblendet ich selber vor wenigen Jahren noch war, weil selbst nach über einem Jahrzehnt Familienhilfe mit systemischer Herangehensweise, mit Supervision im 3-Wochen-Abstand, ja, mein Träger war da, was das angeht, ein wirklich cooler Vorzeigeträger. Also ich kann ihn da wärmstens empfehlen, weil so viel Supervision ist auch echt notwendig. Und es ist aber leider nicht normal. Das habe ich dann in meinem späteren Werdegang gemerkt und gehört, wie wenig Supervision eigentlich bei Trägern angeboten wird. Gerade bei so Intensivwohngruppen sollte es eigentlich auch alle 3 Wochen Supervision geben. Oder Kitas oder Schulen. Also daran darf wirklich nicht gespart werden. Und da ist kein Geld und keine Zeit für mich keine Ausrede. Das liegt an den Prioritäten, die man setzt. Weil wenn es Stress gibt im Team, zwischenmenschlich, dann liegt das häufig daran, dass sich einfach die Systeme die psychischen Systeme von den Klienten, die wir begleiten, auf das Team übertragen. Und ja, wenn wir über einen längeren Zeitraum Kinder und Eltern mit herausforderndem Verhalten begleiten, wird sich das auswirken. Trauma ist auch ansteckend und wirkt. Und man nennt das zum Beispiel Trauma-Bond oder Trauma-Response. Also wir sind mit unseren Klienten, mit den Menschen, die wir begleiten, verstrickt. Und als pädagogische Fachkraft bist du nun mal dein Werkzeug. Also unser Körper und wir selbst sind unser Werkzeug, wenn man so will. Und du wirst auch keine Hairstylistin mit einer rostigen Schere sehen oder einen Handwerker, der mit einem Stiel seines abgebrochenen Hammers den Nagel in die Wand donnern will. Und wenn das Skalpell des Chirurgen stumpf ist und nicht desinfiziert ist, hat das Folgen. Was ich damit sagen will, natürlich erwarten wir, dass das Werkzeug dieser Berufsgruppen auf dem neuesten Stand ist und gut gepflegt ist und funktionsfähig ist. Und wir als Therapeuten, Coaches, Beraterinnen oder pädagogische Fachkräfte sind eben unser eigenes Handwerkszeug. Also wir sind unser Werkzeug. Und wir sind dafür verantwortlich, dass unser Wissen auf dem neuesten Stand ist, dass wir Entspannungstechniken kennen und anwenden, um herunterzufahren, um uns Erholung zu gönnen, um abzuschalten. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir uns selbst reflektieren. Und ja, wir sind einfach auf die Instandhaltung unseres Werkzeugs verantwortlich. Und als Mensch, der andere Menschen begleitet, ist es wirklich das Mindeste, dass wir unsere eigenen Emotionen lesen können, dass wir empathisch auf die Emotionen der anderen eingehen können, zumindest sie lesen können, sie verstehen können und sie auch zu kommunizieren. Also was beobachte ich da, was sehe ich da? Das ist erstmal ist das ja auch eigentlich unsere größte Stärke als Menschen, wenn uns das nicht ständig abtrainiert worden wäre. Und dass wir die Fähigkeit haben, uns selbst zu regulieren, so dass wir anderen Menschen helfen können, sich eben selbst zu regulieren. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Also das ist was, das wir wirklich als pädagogische Fachkräfte lernen dürfen, eben diese emotionale Intelligenz zu entwickeln und mehr ins Fühlen zu gehen und nicht hier von wegen professionelle Distanz und alles passiert über den Kopf. Nein, du bist als pädagogische Fachkraft mit Menschen, also die mit Menschen arbeitet und mit traumatisierten Menschen arbeitet, dafür verantwortlich, dass du dich regelmäßig selbst reflektierst, dass du da auf deine Psychohygiene achtest, dass du emotional intelligent wirst, dass du weißt, was fühle ich gerade, was sind meine Bedürfnisse und wie kommuniziere ich das. Also an der Stelle nochmal ein Plädoyer für Supervision, ein Plädoyer für Selbstreflexion. Tauscht euch im Team aus, geht zu eurem Vertrauenskollegen, zu eurer Vertrauenskollegin, überlegt euch, falls ihr jetzt Stress im Team habt, falls es irgendwelche Grüppchenbildungen gibt. Was ich oft beobachtet habe, ist, dass die pädagogischen Fachkräfte da sehr mit sich selber beschäftigt sind häufig und es gibt Lehrerstreits unter Lehrerinnen oder Erzieherinnen, da wird über die eine Kollegin gelästert und über die andere nächste Kollegin gelästert. Leute, das kann nicht sein. Also wir sind wirklich pädagogische Fachkräfte, die nicht, also wir kommen nicht auf Arbeit, um uns gegenseitig anzubitchen, sondern wir sind da, um die Kinder und die Jugendlichen oder die Eltern, die wir begleiten, zu begleiten mit unserem hochprofessionell ausgebildeten Werkzeug, was wir selbst sind. Da gehören nur mal deine Emotionen dazu. Und deswegen solltest du dich auch mal damit beschäftigen, was die Auswirkungen von Erziehung sein können. Deswegen nochmal ein kleiner Hinweis in die Shownotes. Und wenn das jetzt triggert und wehtut, tut mir leid. Das ist nun mal so. Das ist die Wahrheit. Und ja, natürlich hört unser Ego das nicht gern und wir dürfen uns da auch nicht selbst angegriffen fühlen. Also du bist dadurch ja kein schlechter Mensch, ne? Also wie gesagt, ich hatte ja selbst das Glück, das jetzt irgendwann zu checken. Denk mal nicht, dass ich das schon immer gewusst habe und natürlich bin ich selbst in die ein oder andere Falle getappt, aber das wirklich Positive war, dass wir Supervision haben. Das war auch notwendig. So, was ich dazu noch sagen wollte, wenn du im sozialen Bereich arbeitest, wirst du ja selten von den Adressaten selbst bezahlt. Also wenn du im Altenheim arbeitest, Altenpflegerin bist, dann ist deine Daseinsberechtigung da, weil es eben Menschen gibt, ältere Menschen gibt, um die du dich kümmerst, pflegebedürftige Menschen. Eine Erzieherin, die in der Kita arbeitet, hat ihre Daseinsberechtigung wegen der Kinder, die dort sind und dort betreut werden. Also im Prinzip sind das die Leute, die dich bezahlen. Das sind deine Chefs. Das sind deine kleinen Chefs, die da rumlaufen. Und die Frage ist jetzt, würdest du deinen Chef vor dem ganzen Team anbrüllen, weil er angeblich in der Pause jemanden geschubst hat, ohne dass du selbst dabei warst? Oder würdest du deinem Chef sagen, ja, wenn du jetzt nicht auf isst, dann gibt's aber keinen Nachtisch? Also, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Und gleichzeitig, wieso ist es so normal und so selbstverständlich, dass wir mit Kindern so reden? Warum denken wir, dass es eine gute Idee ist, dass die ersten Erfahrungen eines Menschen von Gewalt, Drohung und erlebter Machtlosigkeit geprägt ist? Weil das ist die Basiserfahrung, mit der wir ins Leben starten. Und das ist die Basiserfahrung, mit der wir dann später Beziehungen eingehen. Das ist die Erfahrung, mit der wir später einen Job haben, mit der wir später mit anderen Menschen umgehen und mit der wir dann selbst wieder Familien gründen. Mit dieser Basiserfahrung. Und jetzt ja die Frage, was soll denn die Basiserfahrung von deinem Kind sein? Oder von dem Kind, das du begleitest? Wenn wir davon ausgehen, dass Erziehung und die Erziehungsmethoden, die wir so erlebt haben, schädlich sind, retraumatisierend sind, entwicklungshinderlich sind auch, weil sie eben oftmals das Bindungsbedürfnis untergraben, dann braucht es ja irgendwie einen anderen Weg, einen leichteren Weg. Und es ist total wichtig, dass wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Wollen wir eben den menschlichen, den emotionalen, den bedürfnisorientierten Weg gehen, den bindungsorientierten Weg, den Weg, der uns wahrscheinlich auch von der Intuition her oder von dem, was uns als Menschen ausmacht, am allerleichtesten fallen würde. Und es fühlt sich jetzt nur so an, dass es schwer ist, weil wir eigentlich über Jahrzehnte andere Dinge gelernt haben. Und weil wir jetzt verzweifelt versuchen, dass das weiter so funktioniert, obwohl wir das eigentlich, wenn wir wirklich mal ganz ehrlich sind, überhaupt nicht wollen. Und das einzige Problem ist nur, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir es machen sollen. Wir wissen noch nicht so richtig, wie wir über diesen Abgrund springen sollen von starre Regeln, so hat es zu laufen, das sind aber unsere Regeln und so läuft es nun mal und das so ist es nun mal, zu einem Weg, der auf Augenhöhe passiert, wo jeder seine Emotionen kennt. Und Emotionen sind Gedanken, sind Gefühle, sind Bedürfnisse und sind das, was ich damit mache. Also ich schaue auch mal in meinen Körper hinein. Ich bin fähig zu gucken, was denke ich denn jetzt gerade? Was ist meine Meinung dazu? Wo kommt die vielleicht her? Was passiert gerade in meinem Körper? Wie fühle ich mich gerade in meinem Körper? Und das ist doch eigentlich das, was uns als Menschen ausmacht. Also zum Thema künstliche Intelligenz, wir schaffen das sowieso nicht mehr, dagegen anzustinken. Ja, also die Computer sind jetzt schon schlauer als wir. Von daher, unsere Stärke ist die emotionale Intelligenz. Unsere Gefühle, das, was uns ausmacht, das, was uns lebendig macht. Und lass uns doch da anfangen, lass uns doch diesen Weg gehen und Schluss mit irgendwie durchwursteln, Schluss mit, ja, ich mach das schon irgendwie und die Kinder kommen schon, die werden schon irgendwie groß und die sind ja jetzt bald volljährig oder so, ne? Sind ja nur noch ein paar Jahre, die anstrengenden Jahre sind ja die ersten Jahre. Leute, ihr müsst euch hier nicht Augen zu und durchkämpfen und durchwursteln, sondern anhalten und genau hingucken und genau hinspüren vor allen Dingen. Und ich lade euch wirklich ein, mal dieses Experiment mitzumachen, den bedürfnisorientierten Weg zu gehen und zu schauen. Und da geht es eben nicht darum, sich noch mehr Regeln aufzuhelfen, die und noch mehr zu machen und noch mehr zu lernen oder noch mehr zu, sondern Sachen wegzulassen, die destruktiv sind, ja. Also statt durchwursteln, Klarheit, Konsequenz, Orientierung und Struktur. Und das klingt jetzt vielleicht so, Orientierung, Klarheit und Struktur hat doch mit bedürfnisorientiert nichts zu tun. Gerade wenn man so denkt, ja, das ist so der Hippie-Weg, ne? Und alle können machen, was sie wollen. Sondern nee, es geht echt darum, das ist eigentlich noch in dem Sinne schwerer, weil ich noch mehr Klarheit brauche. Weil ich mir genau überlege, was möchte ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Statt zu sagen, ja, mach das und mach das und mach das nicht. Sondern was will ich denn jetzt eigentlich? Und dadurch, dass wir das so selten gelernt haben und dass wir daran überhaupt nicht gewöhnt sind, wissen wir das manchmal gar nicht. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir wollen. Und das auch noch so zu kommunizieren, dass mein Gegenüber das versteht oder so zu kommunizieren, dass ich auch die größtmögliche Chance habe, verstanden zu werden. Wie geht das? Und es geht auch darum, erlernte und retraumatisierte Verhaltensweisen uns bewusst zu machen. Also wie viele Verhaltensweisen wendest du eigentlich am Tag an, die du selbst erlebt hast, die dir selbst nicht gut getan haben? Das ist für mich immer wieder ein Stich in, oder immer wieder Salz in die Wunde streuen, statt diese Wunde doch mal heilen zu lassen. Und ich möchte, dass wir wirklich diese menschenfeindlichen Sachen, diese Sachen, die ja Erziehungsmethoden, die immer wieder neu wehtun, weil wir da immer wieder Salz in diese alten Wunden streuen, mit natürlichen und menschenfreundlichen Verhaltensweisen, Strategien ersetzen. Und genau das machen wir in meiner 30-Tage bedürfnisorientierte Challenge im September. Die geht am 1. September los bis zum 30. September. Und das ist eben für Menschen, die keine Lust mehr haben, sich an Erziehungsregeln zu halten, die instinktiv wissen, Mensch, es muss doch echt noch einen anderen Weg geben. Es muss doch noch einen leichteren Weg geben. Das kann es doch jetzt hier nicht sein. Ein Weg, wo eben das Herz nicht bricht, wenn du wieder mal etwas getan oder gesagt hast, was du eigentlich nicht willst zu deinem Kind, weil du denkst oder weil du selber gelernt hast, das muss jetzt aber so sein. Und tief in dir weißt du, es darf sich nicht so anfühlen, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin. Deine innere Stimme hat recht. Denn fast alles, was wir über Erziehung gelernt haben, schadet der Beziehung zu den Menschen, die wir am meisten lieben. Und das liegt eben daran, dass die konventionelle Erziehung auf Funktionieren ausgelegt ist. Und sie widerspricht total oft unserem natürlichen Bindungsbedürfnis. So oft, dass mir regelmäßig schlecht wird, wirklich. Das, ja, genau. Also ihr merkt, ne? Ich bin ein bisschen excited darüber. Und genau deswegen starte ich am 1. September mit meiner 30-Tage-Challenge. Und das Ziel ist, du verwandelst dein Zuhause in einen sicheren Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Und keine Angst, du musst jetzt nicht noch mehr machen, was dich selbst wieder retraumatisiert, was sich für dich wieder schlecht anfühlt, sondern das wird ein Ort, an dem sich echt alle wohlfühlen. Und es geht darum, Vertrauen aufzubauen, indem du auf Strategien verzichtest, die euch funktionieren lassen. Mehr ist es nicht. Und setz dich gerne unverbindlich auf die Warteliste. Auch die habe ich in den Shownotes verlinkt. Es gibt auch einen Wartelistenbonus. Und noch was zur Folge 80. das ist ja eine Jubiläumsfolge. Ich mache da auch ein kleines Gewinnspiel. Ich weiß noch nicht genau was, aber folgt mir gerne auf Instagram @yvonnegeorge.de ist mein Instagram-Handle und da bist du immer auf dem neuesten Stand. Da kriegst du das auf jeden Fall als Erste mit oder trag dich in meinem Newsletter ein. Da bekommst du auf jeden Fall auch immer alle Infos in dein Postfach, direkt in dein Postfach und wirst auf jeden Fall nichts verpassen. Wenn du auf der bedürfnisorientiert begleiten, also auf dieser 30 Tage bedürfnisorientiert begleiten Warteliste bist, dann erreicht dich das auf jeden Fall, das, ja, der Wartelistenbonus. Ja, das war eine coole Folge, finde ich. Es war eine emotionale Folge und danke für deine Offenheit, danke für dein Zuhören. Kommentier auch gerne meinen Blogpost und wenn du den gelesen hast, schreib mir gerne auf Instagram deine Gedanken, die du dazu hast, wenn du noch Fragen hast, deine Gefühle, die du dazu hast. Da lade ich dich ganz herzlich ein, dich mit mir auszutauschen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder, denn so eine lange Zeit vergeht jetzt nicht mehr von dieser Podcast-Folge bis zum nächsten. Ich habe nämlich morgen schon wieder einen Interviewgast und diese Folge wird auch richtig cool. Da geht es nämlich um Partnerschaft und was passiert eigentlich, wenn der Partner nicht mitmacht. Wenn ich den bedürfnisorientierten Weg gehe als Mutter zum Beispiel und mein Partner sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Früher hat es doch auch total gut geklappt. Und genau, das wird eine der nächsten Podcast-Folgen oder das wird die nächste Podcast-Folge werden. Genau, wenn du das jetzt noch rechtzeitig hörst, melde dich noch für die 30 Tage bedürfnisorientierte Challenge an. Und wenn du das später hörst, dann kannst du trotzdem bei mir vorbeischauen und gucken, was gerade so aktuell los ist. Und ich habe nämlich richtig viel geplant die nächsten Wochen und Monate. Ja, sei lebendig, entdecke deine Lebendigkeit. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich auf Austausch mit dir. Bis dahin, mach's gut, ciao. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.